Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Moin moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland-Podcast Tores Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Auf eine Tasse Tee mit Torge Wendt, Gründer und Geschäftsführer von Nordgrün in Medelbü. Wir sitzen hier auch in Medelbü, dann nehme ich die erste Frage schon mal vorweg, aber wir wollen gar nicht so sehr über Nordgrün sprechen, sondern über eine Messe, über einen Kongress, der nächste Woche schon stattfindet, der zu einem extrem passenden Zeitpunkt kommt, denn Energie, erneuerbare Energien, generell Energiewirtschaft ist gerade das dominante Thema. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und wie ich im Vorgespräch schon erfahren habe, ist es eine ganz schwierige Phase gerade. Und wir sollten uns auf Zeiten einstellen, die gar nicht mehr so rosig sind. Habe ich das richtig schon mal vorab vernommen, Torge?
Ich glaube, die Aussage, dass wir gerade schwierige Zeiten haben, ist, glaube ich, genau richtig formuliert. Also wir haben ein paar Zeiten vor uns, die einfach energiewirtschaftlich gerade echte Herausforderungen mit sich bringen. Und die sind natürlich dadurch verursacht, dass wir in Europa einen Krieg haben und dadurch gerade mit Blick auf die Abhängigkeit zum Gas, zum fossilen Energieträger, gerade wirkliche Herausforderungen haben, ja.
Was qualifiziert dich, über dieses Thema zu sprechen?
Ja, also wir beschäftigen uns seit ein paar Jahren, mittlerweile seit 10 Jahren sogar, mit dem Thema nachhaltige Marktintegration erneuerbarer Energien. Und da geht es für uns natürlich darum, wie wir die Erneuerbaren marktfähig bekommen und damit fossile Energieträger nachhaltig aus dem Markt verdrängt bekommen.
So, und kannst du das einmal noch für Nichtkenner, was sind Erneuerbare, was sind Fossile?
Ja, also bei uns, was wir heute vernetzen, sind vor allem Windkraftanlagen, sind Photovoltaikanlagen, sind Biogasanlagen, vielleicht Wasserkraftwerke aus Deutschland. Wir haben ein virtuelles Kraftwerk entwickelt, mit dem wir digital auf alle Anlagen draufkommen. Wir können die Anlagen steuern, wir können die Anlagen sehen, was sie jetzt gerade im Moment produzieren. Wir machen dafür die Energielogistik, heißt die Marktanbindung. Wir verkaufen die Energie dann an den Märkten für die Anlagenbetreiber. Wir sind so dementsprechend 24/7 rund um die Uhr an den Energiemärkten unterwegs. Ja, insofern ist genau unser Kernthema und ich glaube, dass wir in der Tat in den letzten Jahren, hätte ich mir erhofft, dass wir ein bisschen mehr Erneuerbare hätten ausbauen können und sollen. Politisch leider an verschiedenen Stellen immer wieder ausgebremst durch die letzte große Koalition. Hätten wir da ein bisschen mehr geschafft, wird die Abhängigkeit heute zum Gas deutlich kleiner, als sie heute ist.
Wollen wir gleich nochmal über den schwarzen Peter sprechen. Nochmal zu Nordgrün, vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile, wie groß? Medelbü, ich kam hier an, sah ganz nett aus. Aber das ist, glaube ich, noch gar nicht alles, ne?
Nee, das ist nicht alles. Also wir sind mittlerweile extrem gewachsen. Wir haben tausende erneuerbare Anlagen bundesweit, die wir zusammen miteinander verbinden und in die Märkte integrieren. Wir machen einen Umsatz hier pro Jahr von ungefähr halbe, dreiviertel, vielleicht dieses Jahr sogar eine ganze Milliarde Euro.
Also
Milliarde, ja. Also das heißt, so ganz klein ist das nicht mehr.
Ja.
Und für uns als Startup, was wir jemals waren, natürlich auch eine Riesenherausforderung mit diesem Wachstum, auch dann erstmal interne Strukturen mitzuziehen, nachzuziehen. Ein echter Pfad, den man da gehen muss und ist anstrengend, macht aber auch einen Heidenspaß, das zu begleiten und dann dabei auch den Erfolg natürlich mitzunehmen. Schön.
Von wie vielen hunderten Mitarbeitern sprechen wir denn bei dieser Umsatzzahl?
Also hier in Medelbü, an unserem Standort, wo wir sind, das ist unser Headquarter, sind wir in der Tat 23 Mitarbeiter.
23?
Ja.
Ja. Das ist eine schöne Pro-Kopf-Summe dann.
Das ist eine gute Summe pro Kopf, das
stimmt. Ja. Gut, man merkt, du kommst vom Fach und über eine Fachkonferenz wollen wir jetzt auch sprechen, nämlich Industry meets Renewables.
Richtig.
Gar nicht so leicht für uns Norddeutsche auszusprechen, ne? Renewables. Passt aber. Findet im NCC in Husum nächste Woche statt.
Richtig.
Ich sehe hier den guten Dr. Robert Habeck als Schirmherrn. Heißt, diese Konferenz hat es schon in sich.
Die hat es absolut in sich. Wir werden dort auf der Bühne alles aus Deutschland sehen, was richtig viel Energie braucht. Also Firmen von BASF über Trimet, also die Aluminiumhütten, also BASF, größter Chemiekonzern der Welt, immerhin findet die Reise hier hoch nach Husum. Aber nicht nur die, sondern auch eine ganze Reihe anderer Unternehmen aus Deutschland kommen hier hoch, um mit uns zusammen zu diskutieren, zu netzwerken, uns auszutauschen darüber, wie wir morgen oder auch gerade in dieser heiklen Phase, in der wir uns gerade befinden, sogar heute schon, über die Vernetzung von Erneuerbaren und Industrie, wie können diese beiden Akteure zusammen den Mehrwert ausmachen, zu diskutieren und auch Lösungen zu zeigen. Also ganz konkrete Lösungen, wie wir durch Power Purchase Agreements, das ist gerade in unserer Branche ein Wort, was ein bisschen geflügelt ist, das geht so ab, PPA, wie sowas funktioniert. Also wir haben mittlerweile hunderte von PPAs geschlossen und wir gucken, dass wir daran immer weiterarbeiten und jetzt gucken, dass wir auch dann die Industrie mitnehmen, wie sie miteinander ihre jeweiligen Stärken dann auch einbringen können, um mehr Erneuerbare zu ermöglichen, also einfach durch Nutzung von Flexibilität auf Industrieseite, aber auch zugleich die Industrie zu dekarbonisieren, indem wir aussteigen aus den fossilen Energieträgern und einsteigen in die erneuerbaren Energien.
Könnte ich als Selbstständiger auch Gast sein auf der Konferenz? Welche Gäste erwartet ihr?
Ja, absolut. Also der Fokus ist ganz klar die Gewerbetreibenden, die Industriellen.
Die auch nicht zwingend mit erneuerbaren Energien zu tun haben müssen.
Nein, gar nicht. Also nicht, überhaupt gar nicht. Es geht wirklich darum, dort alle an einen Tisch zu bringen, die Energiebedarf haben, um ihre Bedarfe zu decken, ihre Produktionskosten oder ihre, naja, auch Gewerbetreibenden. Da fließt sehr, sehr viel Strom und da wollen wir schauen, wie kriegen wir das hin, durch verschiedene Vorträge, die dort vorstellen, ihre eigenen Success-Stories. Was haben wir schon gemacht? Wo arbeiten wir gerade dran? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich vielleicht meine eigene Flexibilität, die ich in meinem Bedarf zu Hause habe, nutzen, um damit Geld zu machen? Um das vielleicht einem virtuellen Kraftwerk anzuschließen und die Flexibilität dann dem Markt zur Verfügung zu stellen? Aber es geht halt in alle Richtungen. Es geht um Preis, es geht um Preise, es geht um Geld sparen, es geht um Erträge generieren, wo man heute vielleicht gar nicht weiß, ach so, wenn ich ein bisschen flexibler bin, kann ich was damit sparen oder ich bekomme was obendrauf. Genau diese Use Cases oder diese Anwendungsfälle, die draußen schon in Realität umgesetzt worden sind, wollen wir zeigen und auch Projekte, wo andere gerade dran arbeiten, dass wir einfach aus der gesamten Branche sowohl Erneuerbare als auch Gewerbe davon profitieren können und zusammen netzwerken, ja.
Das macht mich als Husumer Jung natürlich unglaublich stolz, dass solch eine Konferenz mit so einer Strahlkraft nach Husum kommt. Ist Husum da denn der richtige Platz für?
Naja, da wir ja auch aus dem Norden kommen, ist das für uns genau der richtige Platz. Und hier ist die Wiege der Windwirtschaft. Und wir haben hier nicht nur Wind, sondern auch Photovoltaik und Biogas in einer richtig großen Dimension. Aber natürlich die Husum Wind ist natürlich auch in aller Munde. Und daher ist das genau der richtige Ort. Neben der Industrie, die ich gerade gesagt habe, die hier vor Ort sein wird, haben wir auch die Politik dabei. Und nicht irgendwen aus der Politik, sondern in der Tat, wir haben Berlin hier in Husum. Das heißt, die energiepolitischen Sprecher von den Grünen wird da sein, ist die Ingrid Nestle. Wir haben die energiepolitischen Sprecher von den Roten, also von der SPD, das ist die Nina Scheer. Von den Schwarzen, der Marc Helfrich, wenn alle nach Husum kommen, um mit uns zusammen und der Industrie durch die Systeme zu gehen oder durch die aktuelle Regulatorik zu gehen, zu schauen, was muss eigentlich sich auch gesetzlich ändern, um noch mehr Flexibilität auf Verbraucherseite zu ermöglichen, um eine echte Wende hinzubekommen und die Abhängigkeit aus dem Fossilen halt immer weiter zu reduzieren.
Wie gut bist du denn auf Politik zu sprechen?
Mal so, mal so. wenn ich mir jetzt die letzten Jahre anschaue, der Großen Koalition, dann bin ich darauf überhaupt gar nicht gut zu sprechen.
Wir sprechen konkret beispielsweise jetzt über das Jahr 2017.
Ja.
Was ist da passiert und warum bist du da so erbost?
Wir haben vor einigen Jahren in Paris ein Klimaabkommen unterschrieben und haben gesagt, wir wollen uns darauf committen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir dafür ein paar Aktivitäten starten.
Bis zu welchem Jahr?
Unsere Kette geht erstmal von unserer Planzahl geht bis 2050, aber wir haben auch Kurzfristziele 2035, 2030 und egal welches Ziel wir jetzt mal in den Fokus nehmen, ob wir jetzt sagen, wir gucken nur auf den Bereich Strom oder auf den gesamten Energiebereich, wo einfach auch Wärme, Mobilität, alles mit dazugehört, dann ist es so, dass wir mit unseren Vereinbarungen, die wir damals getroffen haben, keines der Ziele erreichen werden, wenn wir nicht massiv zubauen. Und wenn ich dann schaue, dass wir bis 2017 auf einem Aufstiegspfad waren und dann 2018, 19, 20 fast auf einen Fullstop hingelaufen sind, also komplett Moratorium, Ausbaustopp für Wind, für Photovoltaik. Wir haben die Branche fast kaputt geschossen. Es gab auch da Insolvenzen wie Senvion und dergleichen, weil dieses Hin und Her, Vollschrot nach vorne, Stopp, jetzt wieder gar nicht, Das funktioniert nicht. Und da hat die Große Koalition damals dem deutschen Volk einen Bärendienst erwiesen, weil dadurch die Abhängigkeit für uns in die fossilen Energien massiv gestiegen ist, weil wir einfach weiterhin die Abhängigkeit von Gas hochgeschraubt haben. Nord Stream 2 damals, die Diskussion bauen, nicht bauen, ja, wurde gebaut, den doch nicht. Immer mit dem Fokus, naja, Gaskraftwerke hochziehen und als Residuallastlieferant für Erneuerbare zu ziehen. Aber auch da, die Mathematik ist ganz leicht. Wenn wir fossile Kraftwerke abschalten, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und zeitgleich keine Erneuerbaren zubauen, dass wir auf eine Knappheit zulaufen, die ist dann eindeutig und die ist einfach politisch gemacht. Und das waren einfach wirklich dämliche Entscheidungen vom damaligen Wirtschaftsminister und seinem Ressort. Und das war halt der schwarze Peter.
Wie ist das zu erklären? Ich meine, für uns möchte dich damit nicht meinen, sondern für mich und viele der Zuschauer, können es ja auch direkt greifen. Man stoppt den Ausbau von Erneuerbaren und beschließt Atom aus und so weiter. Wie kann das, was ist da der Hintergrund? Du sagst, es ist eine rein politische Entscheidung gewesen. Wer profitiert denn davon? Hat davon profitiert?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich meine, ihr werdet das ja auch der Politik vorgeworfen haben. Wie haben die denn argumentiert, dass das Richtige war?
Nein, das werfen wir immer wieder vor. Ja. Das ist ja einfach offensichtlicher Irrsinn, was da gemacht worden ist. Die Motivation dahinter müsste man in der Tat mal dem alten Ressortleiter, den lieben Herrn Altmaier, fragen.
Aber habt ihr doch bestimmt.
Nee, ich hatte in der Tat noch nicht das Vergnügen, persönlich mit ihm zu sprechen, aber natürlich platzieren wir es auf allen unseren Veranstaltungen unterwegs und werfen es an die Wand. Aber außer Ratlosigkeit und Kopfschütteln ernten wir da auch nichts. Also das ist, ist einfach für mich auch wirklich nicht nachvollziehbar. Kann man auch keinen erklären.
Okay, 2017. Jetzt sind wir 2022. Erneuerbare Energien werden wieder ausgebaut und wie ich jetzt hörte, werden auch Atomkraftwerke teilweise wieder länger laufen, möglicherweise. Nicht von Schwarz bestimmt, sondern von Rot-Grün bestimmt.
Also erstmal hat die Regierung, die neue quasi, die Ampelkoalition
Rot-Grün-Gelb sogar.
Ja, ja. Beschlossen, dass wir einen beschleunigten Ausbau haben wollen für erneuerbare Energien. Und jetzt kann man ja mal auf die Liste gucken, was wir seit der Wahl an beschleunigten Ausbau wahrnehmen.
Ich habe die Liste nicht gesehen. Erzähl mal, was ist da zu sehen?
Ja, also der Zubau ist ungefähr auf dem Niveau, wenn nicht noch schlechter als die Vorjahre. Also die Beschleunigung fängt bestimmt irgendwann an, aber noch sehe ich davon nicht so viel. Es gibt viel, viel Bewegung. Ne? Also es werden so viele Gesetze gerade angepackt und geschaut, wie kriegen wir das hin, mehr Erneuerbare in den Markt zu kriegen. Und es geht wirklich weitreichend, nicht nur über Neubau, sondern auch die dastehen, wie können wir die noch mehr nutzen, dass sie noch mehr produzieren. Ein Biogas-Beispiel ist das Beenden der Höchstbemessungsleistung. Die haben so eine Grenze, mehr dürfen sie nicht. Ja, wenn ihr mehr könnt, dann macht doch bitte mehr. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Oder für Windparks, die wegen Schallemissionen nachts reduziert werden. Zu sagen, komm, ist jetzt fürs nächste Winter Halbjahr, müssen wir da einfach mal sagen, das ist jetzt nicht schön, aber wir gehen da jetzt durch und reißen auch diese Hürden mal temporär, damit wir einfach da noch ein paar Terawattstunden mehr ernten können und für diese Terawattstunden halt weniger Gas verstromen müssen. Aber problematisch das Thema Atomkraftwerke ist ein wirklich schwieriges Thema und da kann ich als einer der immer sagt, nix, das Step 100% Erneuerbare, tue ich mich auch wahnsinnig schwer darüber zu urteilen, weil ich davon ausgehe, dass mir einfach Fakten fehlen, die aus dem Berliner Ressort heraus transparenter sind als mir. Ich hätte für mein Stück, obwohl ich sage, schnellstmöglich aus Atomkraft raus, in der heutigen Situation, wo wir uns im Krieg befinden in Europa, gesagt, come on, es hilft nichts, bevor wir hier noch mehr Gas verstromen, lass uns die Dinger laufen lassen und das Gas sparen. Ich meine, es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer zu vermitteln, dass man sagt, zu den Bürgern, bitte reduziere deine Heizung um 2-3 Grad, um Gas zu sparen. Guck, dass du bitte kalt duschst, so weit wie es geht, oder dusch mal weniger. Und parallel hauen wir so viel Gas in Strom rein, wie sonst nicht zuvor oder wie vorher seltenst. Das finde ich einfach wahnsinnig schwierig. Und dazu sagen, come on, der Ausstieg ist besiegelt, wir steigen aus Atomkraft aus und ob es jetzt heute ist oder vielleicht dann halt erst Ende des Jahres oder Anfang übernächsten Jahres, whatever, darauf kommt es noch nicht mal an, wir steigen aus und das ist auch gut so.
Dann lass uns mal über ein Land sprechen, das direkt nebenan von uns liegt, das noch 56 Atomkraftwerke eigentlich betreibt. Wir sprechen von Frankreich und da hast du im Vorwege was ganz Interessantes erzählt. Ja. Hol noch mal ein bisschen aus, was ist gerade in Frankreich los und inwiefern finanzieren wir auch gerade Frankreich mit?
Ja.
Also wie perfide das eigentlich ist, was gerade abgeht.
Ja, also das Verrückte ist gerade, dass wir in Frankreich die ganzen Atomkraftwerke, also während wir hier in Deutschland erneuerbare Energien ausgebaut haben, groß investiert haben, hat Frankreich das nicht in diesem Maße getan, also viel, viel kleiner, gibt auch erneuerbare, aber nicht so viele, sondern hat ja im Schwerpunkt darauf gekämpft, dass auch zum Beispiel Atomkraftwerke grün gelten dürfen. Das ging ja gut durch die Presse. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass sie einfach ihre alten maroden Kraftwerke, die sie haben, mal wieder sanieren wollen mit staatlichen Geldern und dass es wahrscheinlich schwierig ist für eine Technologie, die nicht nachhaltig als nachhaltig bezeichnet wird. Wie dem auch sei, Fakt ist heute, dass der größte Teil der französischen Atomkraftwerke einfach marode und alt ist, alle weit über 30, 40 Jahre alt, die wir laufen seit Ewigkeiten. Und da wurde festgestellt bei einer Revision, dass bei einem bestimmten Kraftwerkstyp Korrosion festgestellt wurde an den Kraftwerken und Schweißnähte waren problematisch. So. Und die haben dann gesagt, oh Achtung, Gefahr für die Bevölkerung, gucken wir mal, ob es auch andere Kraftwerke von diesem Typ die gleichen Problemstellungen haben. Und siehe da, alle haben das. Also haben sie von den heute, weiß nicht, 56 Atomkraftwerken über 40 abgeschaltet. Alle raus aus dem Markt. Ja, und das ist das Problem. Europa ist ein Verbundnetz. Das heißt, alle Netze sind miteinander verbunden. Wir haben Preiskopplung. Wir gucken, dass die Märkte miteinander verbunden werden. Die Folge daraus ist, dass die Anrainerländer dann das Defizit an Produktion von Frankreich auffangen. Und einer dieser Anrainerländer, die gerade massiv exportieren, Richtung Frankreich ist Deutschland. Das tun wir gerade mit ganz, ganz vielen Gaskraftwerken, die wir laufen lassen, um das Loch in Frankreich zu stopfen. Aber es endet nicht nur dabei, dass die Kollegen in Frankreich Probleme haben mit den mit der Sicherheit durch die Korrosion oder durch die Schweißnähte. Sie haben auch ein Problem mit dem Klimawandel an sich, weil Faktum, die letzten Jahre, es wird immer heißer, die Spiegel von den Flüssen, die fallen, also die Pegelstände gehen runter und das, was am Fluss noch Wasser trägt, ist viel zu warm, als dass man es nutzen kann, um Kraftwerke zu kühlen. Und wenn man das noch dafür nutzt, dann werden die Flüsse noch wärmer und dann gehen die Fische drauf, weil dann wird es zum Dampfbad. Also die Folge daraus wiederum ist, dass auch noch die Kraftwerke, die heute noch laufen, die nicht von Korrosion betroffen sind, nur reduziert laufen können, weil sie die Abwärme nicht loswerden. Und das schafft ein Riesenloch und dadurch ist Frankreich gerade für uns eine energiepolitische Herausforderungen, wir sind alles Europäer und wir haben uns darauf committed, dass wir uns gegenseitig helfen wollen, das ist alles schön und gut, müssen wir auch, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir diesen Zusammenhalt auch erhalten, weil das wird jetzt wirklich schwierig.
Soll nicht populistisch klingen, aber da sind wir ja mal wieder die Blöden.
Naja, andersrum kann man auch sagen, dass wir auch an anderen Stellen mal die Guten waren. Also es war ja nicht so, dass wir immer nur Richtung Frankreich exportiert haben, aber jetzt gerade in der Situation drängt sich dieser Gedanke ein bisschen auf und das kann ich auch nachvollziehen.
Also das wenige Gas, das wir haben, ja, exportieren wir größtenteils ins Ausland und fordern von uns, sag ich mal, weniger Gas zu verbrauchen. Kann man das so plakativ kommunizieren?
Also ich möchte nicht unterschreiben, dass es größtenteils ins Ausland geht, das weiß ich nämlich einfach faktisch nicht, weil ich kenne die Mengen dahinter nicht, die da verstromt werden, aber grundsätzlich ist es schon problematisch, dass wir sagen, wir wollen hier sparen und schieben ganz, ganz viel den Strom rüber über die Grenzen in Europa. Das ist natürlich ist problematisch. Der Grund dahinter ist einleuchtend und auch gut und auch sinnhaft.
Keine Frage.
Aber natürlich müssen wir auch schauen, wie wir mit den Kosten umgehen, weil dass wir für die Investitionen der letzten Jahrzehnte in Erneuerbare, wo wir jetzt eigentlich den Vorteil ernten könnten, nicht ernten können, weil unsere Nachbarn das nicht getan haben, und dafür jetzt nochmal extra zahlen, dann ist das irgendwie natürlich auch nicht ganz fair. Man muss ja schauen, dass man einen fairen Ausgleich findet. Ich weiß, dass es gerade Überlegungen gibt, eine alte Gasleitung zwischen Frankreich und Deutschland, die eigentlich schon eingemottet war, wieder zu reaktivieren und so Teilmengen aus Frankreich fließen zu lassen. Aber auch da die Kapazitätsmengen wieder kommen, ob das auch annähernd ausreichend ist für das, was wir verstromen, das kann ich nicht beurteilen. Aber das zeigt halt, es geht halt um ein europäisches Zusammenwirken und dass wir uns da alle jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern gucken, gemeinsam Lösungen zu finden. Wir müssen als Europa in dieser schweren Zeit extrem zusammenhalten.
Wäre das ohne den Krieg nicht so weit gekommen?
Ganz sicher nicht. Also die Abhängigkeit natürlich zum Gas ist da, aber ohne Krieg bräuchten wir uns nicht über das Thema Sanktionen unterhalten. Ohne Sanktionen gibt es keine Gegenmaßnahmen. Es ist ja wirklich reiner Wirtschaftskrieg, der gerade entsteht durch die Reduktion der Produktion der Gasmenge über Nord Stream 1. Dann die leidige endlose Diskussion über die Siemens-Turbine aus Kanada, die dann über Deutschland zurück nach Russland sollte, aber es ja irgendwie gar nicht liefern konnte, weil immer irgendwelche Weils totale Blödsinn. Es gibt keine technischen Gründe dafür. Es gibt keinen technischen Grund, auch jetzt nicht, die Leistung weiter zu reduzieren. Es ist ein reiner Wirtschaftskrieg und das heißt, die Russen als Reaktion auf unsere Sanktionen drehen sie uns den Gashahn ab. Und das ist also für mich als Erneuerbare, auch andersrum gesprochen, nicht vor nicht allzu langer Zeit hätte ich gesagt, ey, lass uns den Gashahn abdrehen. Also wieso warten wir, ob es erst macht? Der greift gerade ein europäisches Land an als Angriffskrieg. Also das kann doch nicht wahr sein, dass er über diese Gaspreise, die wir da haben, heute mehr Geld verdient als vorher mit einem Zehntel der Menge. Das kann ja nicht sein. Also und insofern auch das zweischneidige Schwert. Jetzt müssen wir doch gucken, dass wir jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und da bin ich einfach der Auffassung, eines der wichtigsten Mittel, die wir jetzt ziehen müssen, ist die Entkopplung der Gaskraftwerke von der Preisbildung für den Strompreis, also von der Merit Order. So wie man es da technisch am besten machen kann, das müssen Thinktanks machen oder die Politikarbeiter aus Berlin, aus Brüssel, vor allem nicht nur die Deutschen, weil es ein europäisches Thema. Wir können hier nicht sagen, wir reduzieren jetzt künstlich den Strompreis, indem wir Gas subventionieren oder einfach deckeln, denn würde es heißen, die ganzen Umrheinländer sagen, ja, lieben Dank Deutschland, dann schickt mal rüber das Zeug, nehmen wir noch mehr von euch ab und wir bezahlen faktisch alles drumherum. Das
sicher, geht nicht. Dass das nicht passiert? Klingt irgendwie ganz nach uns.
Ja, klingt logisch, ne? Aber nee, wir müssen es europäisch lösen. Ja. Wir brauchen einen europäischen Konsens und den zu finden ist überhaupt nicht leicht an der Stelle. Aber den brauchen wir schnellstmöglich, weil es wirklich jetzt ja auch um Existenzen für Firmen und für ganz einfach auch für Privathaushalte geht. Also die Strompreise sind so hoch wie noch nie.
Ja, lass uns darüber sprechen. Wie hoch sind die eigentlich und was erwartest du auch im Hinblick auf Inflation? Wir sind jetzt bei 7-8%. Du erwartest, dass das noch viel mehr steigen wird. Warum? Gerne das Aluminium-Beispiel nehmen, was du eben genannt hattest, weil das ist so schön greifbar.
Ja.
Schön nicht, es ist greifbar.
Ja, schön ist schön.
Schlimm greifbar.
Ja, schön ist das wirklich überhaupt gar nicht, aber ich kann mal, um mal konkrete Zahlen zu nennen, also bevor Corona anfing oder als Corona gerade anfing, Lockdown in Deutschland und so, da hatten wir den tiefsten Strompreis, den ich bei uns jemals gesehen habe und da hat dann die Kilowattstunde Windstrom unter einem Cent gekostet. Unter einem Cent die Kilowattstunde. Jetzt am letzten Montag, also jetzt vor anderthalb Wochen.
Was kann man mit einer Kilowattstunde machen? Nur einmal zum Verstehen.
Naja, wenn du das, also eine Kilowattstunde, also 1000 Watt Stunden, also so in einer Stunde, wenn du eine 100 Watt Lampe hast, dann kannst du 10 Stunden laufen lassen.
So. Es ist nicht viel, so.
Nee, das ist nicht viel. Das ist relativ schnell verballert. Ja. So ein Privathaushalt hat normalerweise, je nachdem, ob du irgendwie 2, 3, 4 Köpfe bist, irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Kilowattstunden Verbrauch. So. Und eine Kilowattstunde kostete damals 2 Cent. Oder also im Mittel 2 Cent zu dem Zeitfenster. In der Tiefsphase für Erzeugungsart Wind, 0, weniger als 1 Cent.
Ja. So, das war vor Corona?
Das war, als Corona gerade losging und
wir im Lockdown gingen.
Genau. Und letzte Woche Montag hatten wir den Vogel abgeschossen mit einem Energiepreis für das erste Quartal nächsten Jahres in der Größenordnung von 1,40 Euro. Eine Kilowattstunde kostete da 1,40 Euro im Terminmarkt, also quasi in den Markt, wenn ich heute Energie für morgen kaufe, fürs erste Quartal nächsten Jahres, das heißt in Januar, Februar, März. Ja, also wenn du Strom gekauft hättest, dann hättest du das dafür bezahlen müssen. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, ich vereinfache das rundes ein bisschen ab, um es leichter zu machen, 1 Euro, und weil das war in der Tat das Frontjahr, also das gesamte nächste Jahr 2023 lag bei 1 Euro, dann kann man mal sagen, dass ich von 2 Cent auf 1 Euro das verfünfzigfacht. Also 50 mal so teuer ist der Strompreis dann im Frontjahr, als er früher war.
Das ist schlimm für einen Privathaushalt. Aber was macht das mit der Industrie?
Ja, also für die Privathaushalte heißt es, die sind kaputt. Also ganz viele werden die Rechnung nicht bezahlen können. Also vor allem die Geringverdiener werden damit Schwierigkeiten haben.
Was passiert, wenn die ihre Rechnung nicht zahlen können?
Die gehen insolvent, privatinsolvent. Und dann gibt es aber, also die Folge daraus ist erstmal, also Industrie wird ihre Geschäfte einstellen, die werden ihre Produktion reduzieren, die werden Arbeitslosigkeit produzieren, es wird auch Insolvenzen in dem Bereich geben, durch die Insolvenzen wieder Arbeitslosigkeit. Wenn dann Perspektivlosigkeit entsteht und die Situation, dass ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, denn dann entsteht so ein wahnsinniger Unmut, sozialer Unfrieden, dann gibt es Fackelläufe, dann gibt es einen massiven Rechtsruck in der Wählerschaft. Alles das passiert genau dann, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Und ich will dieses Bild nicht malen, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt politisch hoffentlich die richtigen Weichen stellen, damit das nicht passiert und der Schaden abgewendet werden kann, zumindest dieses Extrembeispiel, was ich gerade genannt habe. Und das ist jetzt auch schon passiert. Ne? Also der Preis ist jetzt schon wieder ein bisschen gefallen. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, was du gerade sagtest von solchen energieintensiven Unternehmen, dann mal ein Beispiel. Also so ein energieintensives Unternehmen hat kaum Umlagen zu zahlen. Also EEG-Umlage ist ja jetzt eh für alle weggefallen, aber auch Netzentgelt und andere Dinge, davon sind sie einfach zum größten Teil befreit. Also wenn der Energiepreis dann irgendwie bei 5 Cent liegt, dann zahlen sie auch 5 Cent oder mehr. So, und wenn man jetzt sagt, dass so ein energieintensives Unternehmen mal als Beispiel definiert, dass 50% des Produktes, welches sie produzieren, der Kosten resultieren aus dem Strompreis, dann weiß ich auch, wenn sich der Strompreis für 40-facht oder für was auch immer facht, dass die Hälfte davon, also wenn bei 40-fach wäre es quasi 20-fach, also das Produkt, was hinten rauskommt, wird 20-mal so teuer in dem Beispiel. So, und wenn ich das mache, überlege, dass plötzlich so ein Gegenstand, der in der weiteren Wertschöpfungskette wieder woanders verbaut wird, plötzlich 20-mal so teuer ist und andere Teile, die auch wieder verbaut werden, eine ähnliche Situation haben, dann kann man sich vorstellen, dass wir dann nicht mehr über 7-8% Inflation sprechen, sondern dass dann Inflationen da sind oder daraus resultieren könnten. Und ich mache das bewusst jetzt mal im Konjunktiv, weil ich möchte keine schlechte Stimmung machen. Ich will bloß aufzeigen, was kann im schlimmsten Fall passieren.
Ich finde es ganz wichtig, das anzusprechen, um ein Bewusstsein zu schaffen, was passieren kann.
Ja, das ist wichtig. Und dabei ist eins ganz wichtig, und das mal eine Relation zu stellen. Ne? Wenn wir heute einen Börsenpreis haben von einem Euro und der ist aktuell ein bisschen tiefer wieder, ist gefallen, ich glaube auf 60, 55, 60 Cent gerade, aber von einem Euro, dann ist es so, dass der Preis nur da oben ist, weil das Grenzkraftwerk Gas den Preis nach oben treibt. Selbst Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, also alle Kraftwerke, die draußen sind und schon vor allem die Erneuerbaren, sind deutlich günstiger als das. Aber durch das Prozedere der Merit Order, das heißt faktisch, das ist das Kraftwerk, was gerade noch laufen muss, um den Bedarf zu decken, den Marktpreis definiert, bekommen alle das Geld, was das teuerste Kraftwerk aufruft. Also auch eine Windanlage, wenn die heute verkauft und der Preis gerade bei einem Euro ist, kriegt er einen Euro. Das ist das Modell. Und dieses Modell nennt sich Merit Order und es ist grundsätzlich total sinnvoll in einem funktionierenden Markt, weil es die Investitionsanreize schafft für günstigere Kraftwerke. Du hast dann quasi Mitnahmeeffekte, wenn du ein bisschen günstiger bist als der Rest und kannst ein neues Kraftwerk in der Richtung bauen, weil du damit faktisch wieder weitere Mitnahmeeffekte für dich selbst generieren kannst. Und dadurch wird automatisch der Preis dann wieder günstiger, weil die teuren nicht mehr gebraucht werden. So ist die Motivation darin wahnsinnig gut. Das System funktioniert über Jahrzehnte wahnsinnig gut. Jetzt haben wir bloß eine Situation, wir haben gerade keinen Standard. Wir haben gerade Krieg. Und da ist es so, dass dieses System für mich an der Grenze schlägt, wo wir gucken müssen, dass wir dagegen vorgehen müssen, dieses Kraftwerk, welches diese Kosten verursacht, rauszunehmen. Weil die Folge daraus schafft weiteren sozialen Unfrieden. Weil was passiert jetzt bei dem Euro? Das heißt, Lieschen Müller ganz unten kann den Strom nicht mehr bezahlen. Das letzte Geld schmeißt sie auf den Tisch, bevor sie dann mit dem Zettel losgeht zum Abend und sagt, sorry, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Wo geht das Geld hin? An die Kraftwerksbetreiber, also das sind E.ON, Vattenfall, RWE, keine Ahnung, also die noch irgendwie ein Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk irgendwo laufen haben, da wandert das Geld rüber und die machen quasi gerade ganz große Margen, weil sie ihre Kraftwerke wahnsinnig teuer verkaufen können. Jetzt haben wir da gegenüberstehen, dass diese Kraftwerke, also die Beteiligung an den AGs, die es ja meistens sind dann eher dann wieder die Besserverdiener, die auch heute den Strompreis auch morgen noch bezahlen können. Das heißt quasi, dass jetzt wirklich diese Schere zwischen ganz Arm und ganz Reich immer weiter auseinander geht. Und das ist nicht schön. Also das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir hier in unserem Land keinen sozialen Unfrieden reinbekommen und politische richtigen Weichen stellen. Ja, also wichtig ist jetzt, politische richtigen Weichen zu stellen, dass wir gegen diese großen Preise einfach vorgehen können. Das wäre auch aus meiner Sicht viel, viel leichter zu sagen, come on, wir gehen da jetzt ran mit einem Grenzpreis, europäisch wohlgemerkt, nicht Deutschland Alleingang, sondern nur europäisch zusammen für Gaskraftwerke. Die können nur anbieten mit bis meinetwegen 120 Euro, irgendwie so grobe Richtung Grenzkosten für Braunkohle plus CO2-Zertifikate, keine Ahnung, 100, 120, 130 Euro, egal, also irgendwas in diesem Niveau. Ihr dürft nicht teurer anbieten und wenn ihr dann nachweisen könnt, dass ihr damit Verluste fahren würdet, oder dann kommt ihr auf uns zu, auf uns Staat zu, Europa, und ihr werdet dann dafür bezahlt, inklusive kleine Verzinsung eures Kapitals. Das heißt, die Kraftwerke würden dann trotzdem laufen, würden damit den Strompreis aber sofort an der Börse von einem Euro auf 13 Cent reduzieren. Weil das teuerste Kraftwerk bleibt es immer noch. Es ist halt bloß nicht mehr auf diesem Niveau. Und wir würden dann staatlich nur ein paar Kraftwerke damit finanzieren und die anderen haben die Mitnahmeeffekte nicht mehr. Also durchaus eine interessante Situation, wo man darüber nachdenken sollte, ob man da nicht irgendwie eingreift. Was gerade diskutiert wird politisch, gerade letztes Wochenende war ja die Sitzung von unserer Ampelkoalition über das Thema drittes Hilfspaket. Und das dritte Hilfspaket mit den ersten Ideen, die gefallen sind, zum Glück ist es noch alles sehr unkonkret, weil was man da liest, ist ein bisschen beängstigend. Also jetzt mal aus energiewirtschaftlicher Sicht gesprochen, weil da einfach architekturtechnisch ganz, ganz grobe Schnitzer passieren können, die genau das Gegenteil von dem erreichen würden, was sie erreichen sollen. Weil dann hätten wir die Situation, dass im Zweifel, im Worst-Case-Szenario, sogar die erneuerbaren Kraftwerke darunter leiden und ächzen würden, bis an den Rand der Existenz geschoben werden würden. Die gerade die Abhängigkeit von Kohle und Gas und dergleichen.
Bei diesen Sitzungen, wenn über diese Pakete gesprochen wird, wird da eure Meinung eingeholt?
Natürlich, natürlich. Also bei solchen Sitzungen werden natürlich die Verbände grundsätzlich wird da ganz viel lobbyiert von allen Seiten. So, ne? Das ist ganz klar. Also da gibt es guten Einfluss und schlechten Einfluss. Und manchmal ist der schlechte Einfluss ja auch bloß subjektiv, weil es für den anderen ein guter Einfluss ist. Aber
ja, immer so.
Genau, also so ist es immer beim Lobbyieren und beim Sprechen. Aber natürlich werden die Verbände gehört und sollen auch da Einfluss nehmen. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass auf dem Weg jetzt von dem ersten Gedankenwurf, der da am Wochenende mal platziert worden ist, bis hin zum Zeitpunkt, wo das ein Gesetz wird, weil das ist jetzt die Aufgabe, die jetzt daraus resultiert, noch viel Wasser den Rhein runterfließt und wir hoffentlich dann wieder, weil es vielleicht hoffentlich wieder regnet, aber und wir dann ein Gesetz bekommen, was auch ausgewogen ist, weil sich die Verbände von allen Seiten mit eingebracht haben. Das hoffe ich. Davon gehe ich aber auch aus. Also.
Und ist Herr Habeck, den wir zu noch nicht sehen, aber der richtige Mann dafür? Was meinst du?
Also wir kennen
uns. Du kennst ihn ja auch.
Ja,
schon länger.
Ja, Herr Habeck war auch schon hier bei uns bei der Nordgrün vor ein paar Jahren. Da haben wir genau über diese Themen virtuelle Kraftwerke und wie können wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern durchbrechen? Wie können wir da vorgehen, um darüber zu sprechen mit uns? Und das haben wir auch ausgiebig getan. Also ich schätze ihn sehr. Ich finde seine Tätigkeiten, die er zuletzt gemacht hat, auch unabhängig vom Parteibuch. Er wurde dafür gegeißelt, dass er nach Doha geflogen ist, um sich ersatzweise anderes Gas zu besorgen. Und da kann man natürlich wunderbar drüber streiten, weil es gibt immer Argumente dafür und dagegen. Und du kannst immer sagen, hey, jetzt tauschst du den Russen aus gegen den nächsten Verbrecher. Ja, kannst du immer sagen. Aber jetzt gerade haben wir Krieg in Europa. Und wir wollen auch versuchen, unsere Abhängigkeit aus dieser Kriegssituation herauszulösen. Und dass wir dann auch Wege gehen, die vielleicht nicht schön sind. Ja, also ich fand ein Zitat von ihm ganz gut. Das kam irgendwann abends in meinem Abendprogramm, wo er sagte, hey, alles, was wir tun, hinterlässt Fußspuren. Wir sind bloß bemüht, die Fußspuren, die wir hinterlassen, möglichst wenig schadhaft sein zu lassen. Wir versuchen, es zu verringern, aber wir sind nicht ohne Spuren. Und wir hinterlassen Spuren bei allem, was wir tun. Und das ist einfach nur mal der Punkt. Wir müssen Kompromisse finden, um andere Dinge zu lösen. Und das macht er, finde ich, ganz gut. Insofern halte ich ihn für einen sehr, sehr guten Mann. Die Entscheidung mit den Atomkraftwerken, wie gesagt, die teile ich nicht. Vielleicht fehlen mir da Informationen, Hintergrundinformationen. Vielleicht ist es parteipolitisch, vielleicht nicht.
Vielleicht erfahrt ihr diese Information ja in der kommenden Woche, kommenden Donnerstag. Als er das letzte Mal in Husum war, knapp 8 Wochen her, beim IHK-Sommerempfang, da wurde er mit Standing Ovations begrüßt. Was meinst du, wie wird das nächste Woche sein?
Also von mir wird er mit Standing Ovations begrüßt. Von der Industrie bin ich männlich ganz schlüssig, weil ich glaube, die Entscheidung gegen die Atomkraftwerke wird von verschiedenen vielleicht auch gegen ihn ausgelegt. Und seine Rolle gestern Abend bei Maischberger war vielleicht auch nicht ganz optimal. Aber man kann nicht immer auf dem richtigen Fuß erwischt werden. Das war er gestern mit Sicherheit nicht. Insofern möchte ich ihn das gar nicht vorhalten. Ich halte ihn grundsätzlich für einen sehr, sehr guten Politiker. Für einen der Besten, die wir haben.
Okay. Gasumlage möchte ich einmal auch auf. Kannst du uns das einmal erklären, was das ist?
Ja, also wir sind natürlich im Gasgeschäft nicht aktiv, weil wir...
Aber ich höre eine große Expertise eigentlich heraus. Ja. Und wenn ich schon einen Experten vor mir sitzen habe, was ist das eigentlich? Fragen wir uns irgendwie alle.
Ja, also Gasumlage an sich erstmal das Thema, da geht es ja darum, dass wir vor allem ganz prominent eine große Firma retten und daneben noch ein paar andere. Das ist die Uniper und die Uniper bezeichnet wir immer gerne als Bad Bank von RWE und E.ON, wo dann die ganzen schmutzigen Kraftwerke weggeschoben worden sind und ja, nun ist es, wie es ist. Ich kann das nachvollziehen, dass da versucht wird zu helfen, auch wenn ich das aus dem Markt heraus gerne sagen würde, lass ja an die Wand knallen, weil er ist nicht unser Freund. Aber man auch da muss man wieder sagen, es ist kein Schwarz und Weiß und dahinter stehen Existenzen und nicht ein paar wenige, sondern sehr, sehr viele. Also das heißt nicht die Mitarbeiter alleine von Uniper, sondern das Netzwerk, was da hinten dran steht, weil die haben wiederum Lieferverträge mit vielen Stadtwerken und diese Stadtwerke mit Endkunden, also mit ganz vielen Bürgern in Deutschland. Und wenn man da vorne den Stecker zieht, dann kommt hinten nichts mehr an, dann knallt es bei allen, aber richtig, aber einer viel, viel größeren Menge an Menschen, als man das jetzt erstmal denkt, wo man sagt, na, wieso, lass doch den einen kaputt gehen, da haben genug andere da. Nee, es ist ein Problem, was wir uns da auch selber herangezüchtet haben. Das ist halt das Problem mit solchen großen Monopolstellungen.
Ich habe in einem anderen Podcast gehört von Gabor Steingart, vielleicht ist der Herr dir ein Begriff, macht auch gar nichts. Er sprach das Hilfspaket an, 65 Milliarden waren dabei und hatte direkt wieder zurückgerudert. Doch 50% geht direkt wieder zurück über die Gasumlage. Wir sind leicht gemacht wahrscheinlich, ne? Aber letztendlich
kommt's
ja hin.
Ja, also dafür bin ich wirklich kein Experte, weil ich mit dem Thema Gas ist für uns ein Nebenthema. Natürlich sehe ich das und bin meine Meinung dazu, aber ich bin da überhaupt nicht der Experte, der jetzt darüber urteilen würde, ist das richtig, ist das falsch. Ich kann nur sagen, dass ich zumindest nicht schwarz-weiß male. Ja. Aus Firmensicht habe ich mit Uniper ganz klar, das ist eine Firma, das ist nicht unser Thema. Ganz andere Seite der Macht. Wir wollen erneuerbare Dezentralität, die stehen für alte Schmutzkraftwerke, das ist nicht unser Ding.
Uniper wird auch wahrscheinlich nicht hier sein, aber genug andere hochkarätige Firmen. Also ich kann mir vorstellen, da geht's gut zur Sache.
Es wird, also auf der Messe, beziehungsweise auf dem Kongress, da geht es richtig hoch zur Sache. Wir werden richtig viele energieintensive Unternehmen dabei haben. Dazu gehört der weltgrößte Chemiekonzern, die BASF, kommt vorbei. Wir haben die Aluminiumwerke, Deutschlands größten Stromverbraucher, größten Letztverbraucher aus dem deutschen Netz, die alleine verbrauchen 1, irgendwas Prozent von allem, was in Deutschland produziert wird. Kann man sich gar nicht vorstellen, eine Firma. Unglaubliche Mengen. Aber noch viele andere aus dem Bereich und nicht halt nur die energieintensiven Industrien. Es geht ja vor allem um alle Industrien und Gewerbetreibenden, weil wir müssen gucken, wie wir die ganze Energiewirtschaft transformieren. Raus aus der Kohle, raus aus der fossilen Abhängigkeit, rein in die Nachhaltigkeit. Und da kann jeder Gewerbetreibende seinen Beitrag leisten, kann sich austauschen, kann gucken, wie andere sich die Energie von morgen schon längst eingedeckt haben über Power Purchase Agreements, also Langfristverträge. Für mich ist diese Veranstaltung eine der wichtigsten dieses Jahr für die Branche, weil wir damit die Zukunft der Energiewirtschaft mit begleiten, nach vorne bringen. Wir haben die komplette Politik mit dabei. Das heißt, wir haben die energiepolitischen Sprecher von den Schwarzen, von den Grünen, von den Roten dabei. Und wir wollen dort gemeinsam aufzeigen, was muss sich regulatorisch ändern, damit wir zusammen die nächsten Schritte machen können und die industrielle Flexibilität nutzen können, noch viel mehr, als es heute möglich ist. Wir haben eine Regulierung, die ist von vorgestern. Wir haben immer noch wirklich Paragraphen, ganz detailliert, so mit, wenn du 7000 Stunden dauerhaft ganz viel Strom verbrauchst, möglichst Band, Grundlast, so wie man früher immer gesagt hat, dann wärst du Netzentgelt befreit. Sag mal, was hast du denn für einen Flock im Kopf? Ja, gestern war das vielleicht gut, weil da wollte man ganz viele Grundlastkraftwerke, Atom und Kohle dauerhaft laufen lassen. Da hat es vielleicht Sinn gemacht. Heute haben wir ganz viel Volatilität im Markt durch Wind und Sonne. Da ist Grundlast genau das Gegenteil von gut.
Erklär das kurz.
Es ist schlecht.
Ist Volatilität mit Wind und Sonne, weil natürlich nicht immer Wind da ist, nicht immer Sonne da ist.
Richtig, genau. Der Wind kommt, wie er kommt. Das heißt, wir haben eine Produktion, die ist fluktuierend, also geht auf und ab, volatil. Da ist die Lösung, um das zu glätten, nicht, ich stelle was gegenüber, was ganz viel Band läuft, sondern etwas, was flexibel darauf reagieren kann. Und das kann die Industrie, das könnte die Industrie, aber wenn sie es täte in der Größenordnung, wie sie es könnte, dann würden sie die Netzentgelte obendrauf als Strafe zurückbekommen, weil sie plötzlich wieder bezahlen müssen. Das heißt, vorne helfen sie dem Markt, sie helfen der Erneuerbaren, sie helfen der Entlastung der Netze, sie sind komplett systemdienlich. Und werden dafür bestraft und dürfen doppelt so viel Strom bezahlen. Ja, macht Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Und das sind solche ganz kleinen Dinge, wo wir einfach regulatorisch ran wollen und müssen. Und diese ganz konkreten Fachbeispiele von den Unternehmen selber werden dort präsentiert, gezeigt und werden dann, da wird einfach die Politik, da wird der Finger in die Wunde gelegt. Hier müsst ihr ran. Ändert das. Und wir sind Gewehr bei Fuß. Wir wollen was tun. Wir können was tun. Also, Energiewende funktioniert nur zusammen. Also es ist nicht das Thema, ich baue ein Windrad und jetzt bin ich gut. Jetzt habe ich meinen Job gemacht und jetzt können wir alle schön versorgen. Nein, das alleine funktioniert nicht. Es ist immer eine Kombinatorik oder eine Klaviatur von vielen verschiedenen Dingen. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Biogas. Der eine macht mehr Tag, der andere macht so wie Sonne zum Beispiel nachts eher weniger. Der andere macht mehr im Winter, der andere mehr im Sommer. Wind haben wir mehr im Winter, Sonne haben wir mehr im Sommer. Wunderbares Spiel zusammen. Und dann haben wir dazu die Biomasse, die flexibel sich dazwischen legen kann und das Ganze so zusammenbauen kann, dass wir genau das dabei rauskriegen, was wir als Verbraucher brauchen. Und wenn es immer noch zu volatil ist und der Verbraucher mitwirken kann, weil er seine Flexibilität dafür mit bereitstellt, dann wird es eine Energiewende. Und dann klappt das ganze Spiel.
Du fängst an zu strahlen, wenn du darüber sprichst. Finde ich großartig. Ja, mehr braucht man nicht sagen an sich dazu. Und möchte ich auch gar nicht. War ein wunderbarer Abschluss. Eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist immer die gleiche im Podcast. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, Torge. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Und was würdest du Herrn Altmaier fragen?
Nee, also mit ihm brauche ich wirklich keinen Tee. Er ist ja nun zum Glück Kaffee von gestern. Insofern würde mich sehr freuen, den Tee würde ich gerne politisch trinken. In der Tat mit Robert Habeck nochmal wieder zusammenkommen, um mich einmal auszutauschen über die aktuellen Bewegungen, die jetzt gerade laufen. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die ich jetzt hier auch kritisiere, auch an ihm, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr schätze.
Das darf man ja auch.
Wo ich einfach
kritisieren, auch wenn man einen schätzt und mag.
Genau, wo ich dann vielleicht einfach Hintergründe bekomme, um es besser zu verstehen. Insofern würde mich das sehr freuen.
Sag mir bitte Bescheid, wenn ein Mädelbü ist, würde ich auch lang kommen.
So machen wir das.
Vielen Dank, Torge, für deine Zeit. Gutes Gelingen nächste Woche. Ich habe jetzt, nachdem ich gehört habe, was abgeht, Bock. Du offensichtlich auch. Ich freue mich und drücke uns allen die Daumen, dass wir gut durch den Winter kommen, durchs nächste Jahr kommen und dass ja, der Wohlstand nicht komplett gefährdet ist.
Das tun wir. Vielen Dank.
Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time in Medelbü mit Torge Wendt.